Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge meines Podcasts Didaktik-Dialog. Ich bin Dennis, dein Host, und in diesem Podcast werde ich mit ExpertInnen verschiedener Fachdidaktiken und aus dem Bereich der Lehr-Lernforschung wissenschaftlich fundiert und gleichzeitig auch praxisnah darüber reden, was den guten Unterricht in den jeweiligen Fächern und Fachbereichen ausmacht. Kurz zu mir, wer bin ich? Ich wollte als Kind schon, das weiß ich noch ganz genau, das war mein erster Berufswunsch, und zwar Wissenschaftler werden. Damals habe ich mir das noch vorgestellt mit Laborkittel und Reagenzgläsern. Ja, dann in der Volksschule wollte ich sehr bald Lehrer werden. Das hat sich dann auch durchgezogen. Ich habe dann Lehramt studiert, war auch Lehrer mehrere Jahre. Und heute bin ich an der Universität Wien am Zentrum für Lehrerinnenbildung im Arbeitsbereich Sprach-Lehr-Lernforschung tätig. Und meine Forschung dort schaut sich verschiedene Aspekte der Professionalisierung von Lehramtsstudierenden an, zu verschiedenen Dingen grundsätzlich, aber besonders im Hinblick auf die sprachliche Dimension von Unterricht. Ja, was mich grundsätzlich interessiert und antreibt, ist, wie denn Lehrerinnenbildung funktionieren sollte und wie sie Schülerinnen vorbereiten kann, über das Studium gute Lehrpersonen zu werden in verschiedenen Bereichen. Genau, das ist das, was mich antreibt. Zum Format dieses Podcasts. In diesem Podcast werde ich eben, wie gesagt, mit Expertinnen aus verschiedenen Fachdidaktiken reden, und zwar über ihre Forschung, aber auch über Praxisbeispiele aus ihrem Unterrichtsleben, und werde mit ihnen auch zentrale Fragen der jeweiligen Fachdidaktiken und Lehr-Lern-Forschungsbereiche besprechen. Mir persönlich wichtig dabei war, dass alle Gäste Unterrichtserfahrung in ihren jeweils relevanten Praxiskontexten haben und eine Dissertation im Bereich Fachdidaktik oder Lehr-Lern-Forschung. Mein erster Gast heute ist David Novakovic. Er ist katholischer Religionspädagoge. Wir haben uns kennengelernt im Rahmen unserer Dissertation. Wir haben gleichzeitig hier in Wien promoviert und waren dann gemeinsam auch im Doktoratsprogramm. Von dort kennen wir uns auch. Und heute treffen wir uns noch immer mal wieder zufällig am Spielplatz mit unseren Kindern, weil wir hier in Wien relativ nah aneinander wohnen. Ja, meine eigene Erfahrung mit Religion ist, das habe ich im Gespräch mit David gemerkt, eine ganz, ganz andere, als er das irgendwie geschildert hat. Und zwar, wenn ich an meinen eigenen Religionsunterricht zurückdenke, vor allem in der Volksschule, kann ich noch hauptsächlich daran erinnern, dass wir einmal im Monat, glaube ich, als Klasse beichten gegangen sind in die kleine Dorfkirche in dem Alpendorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich weiß noch ganz genau, da habe ich ganz lebendige Erinnerungen daran, wie wir vor dem Beichtstuhl gesessen sind und uns überlegt haben, was wir denn jetzt wieder beichten könnten. Und nach der Beichte haben wir uns gegenseitig geholfen, die Gebete aufzusagen, die wir als Buße aufzusagen hatten. Ja, das ist meine Erinnerung an den Religionsunterricht. Ansonsten dann auch für die späteren Schulstufen habe ich nicht mal oder kaum Erinnerungen daran. Aber ja, Davids Perspektive auf Religionspädagogik und Religionsdidaktik ist jedenfalls eine ganz, ganz andere. Und für mich war das extrem spannend und auch sehr, sehr lehrreich, mit ihm darüber zu reden. Ich hoffe, euch wird's gleich gehen. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit David Novakovic über Religionspädagogik. Hallo David, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank auch dafür, hier heute zu Gast zu sein. Ich würde dich jetzt hier für den Anfang bitten, dass du dich einfach mal kurz mit Name, Position und mit deinem Fachgebiet vorstellst. Und Fachgebiet, wenn geht, in einem bis zwei Sätzen.
Ja, danke für die Einladung, Dennis. Freut mich sehr, da zu Gast zu sein bei dir. Mein Name ist eben David Novakovic und ich bin Uni-Assistent als Postdoc an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Wien. Und zwar im Fachbereich der Religionspädagogik. Das wäre schon in ein, zwei Sätzen mein Zugang.
Okay, danke schön. Wir haben ja bei der Vorbereitung schon kurz darüber gesprochen. Das ist nämlich meine erste Frage, damit ich das auch jetzt richtig verwende. Religionspädagogik und Religionsdidaktik. Was ist denn da der Unterschied?
Ja, das ist unterschiedlich. Im deutschsprachigen Raum gibt es manche Lehrstühle, die nur Religionsdidaktik sind. Bei uns heißt der Religionspädagogik. Und eigentlich kann man sagen, die Religionsdidaktik ist halt könnte man sagen, Unterkategorie der Religionspädagogik, die speziell auf die Art und Weise zielt, wie gestaltet man jetzt didaktisch Religionsunterricht. Aber Religionspädagogik wäre dann nochmal so, die diese größere Grundfrage auch nochmal stellt, drüber hinausgehen. So zum Beispiel, was ist überhaupt religiöse Bildung? Gibt es sowas wie einen gebildeten Glauben? Was für Kategorien findet man dafür? Woran lässt sich das bewerten, beurteilen oder verstehen und so weiter? Ja, oder auch nochmal viel größer. Was ist überhaupt an Religiosität heute wahrnehmbar? Wie steht das in Zusammenhang mit Lernprozessen? Was kann überhaupt gelernt werden im Feld von Religion? Was nicht? Und solche Fragen.
Interessant, weil ich habe nämlich darüber nachgedacht, aus meinem Bereich, also Sprachenpädagogik, wäre mir nämlich nicht geläufig. Und da habe ich dann so lange überlegt. Aber ist dann, wie würdest du dich denn, du bist dann beides deinem Selbstverständnis nach, Religionspädagoge mit Spezialisierung Didaktik oder?
Ja, eigentlich verstehe ich mich schon als Religionspädagoge in erster Linie. Wobei in der Lehre wir halt wirklich ganz viele fachdidaktische Lehrveranstaltungen haben und beispielsweise auch, aber auch Vorlesungen zur Religionspädagogik. Genau.
Okay, ja, interessant. Das ist, ich habe eine Weile darüber nachgedacht. Bei uns wäre es dann wahrscheinlich eben Pädagogik und dann Didaktik. Und bei euch ist es halt praktisch die, könnte man das sagen, religiös gerahmte Pädagogik dann, oder? Nein?
Ja, doch. Ich glaube, das ist eine gute Beschreibung, wobei es eben nicht so im Sinne von ist, wie kann man jetzt Bildung auch nochmal religiös begründen oder so, sondern eher, würde ich sagen, der Versuch zu fragen, was ja, gerade wo Religion so ein ideologieanfälliges Feld vielleicht ist, ne? Oder so ein Feld, wo ganz viel auch Missbrauch geschieht oder auch Gewalt leicht passieren kann, denke ich mal, in religiöser Erziehung. Vielleicht hat sie deswegen auch nochmal diese Kategorie so stark rausentwickelt, dass man sagt, da muss man nochmal ganz stark drüber nachdenken, was kann Bildung wirklich auch in diesem Bereich heißen und ja, was ist vielleicht der Bildungswert auch nochmal von religiösem Lernen oder von Religiosität.
Spannend. Ja, dazu kommen wir dann hoffentlich noch. Ich würde zuerst mal fragen, wie du persönlich dazu gekommen bist zu dem Bereich.
Ja, naja, ich vermute mal so wie viele andere, die sich mit Fachdidaktik und so beschäftigen. Also ich war halt in der Schule sieben Jahre, ja, und habe Religion unterrichtet und habe halt einfach währenddessen gemerkt, dass mir das unglaublich Spaß gemacht hat oder auch es notwendig war, darüber nachzudenken, was passiert jetzt eigentlich im Unterricht. Ich weiß nicht, ob das andere auch kennen, aber da passieren manche Stunden. Am Ende der Stunde fragt man sich, was ist da jetzt eigentlich passiert? Was war da los? Und eigentlich diese Lust, darüber auch nachzudenken, eben religionspädagogisch zu reflektieren oder zu schauen, was für didaktische Strategien sind mit welchen Schülern und Schülern gut geeignet. Das war irgendwie spannend. Und ich habe dann die Gelegenheit auch gehabt, einmal bei einem Forschungsprojekt mitzumachen, das den Titel hatte Erforschung und Gestaltung einer friedvollen Schulkultur. Das fand ich sehr spannend, weil wir da so 4, 5 studentische Mitarbeiterinnen mit den 2 Professorinnen eigentlich an einer Schule sein konnten, Interviews geführt haben, die ausgewertet haben. Und da habe ich irgendwie so Lust bekommen oder auch Interesse zu sagen, es kann unglaublich spannend sein, verlangsamt sich Schulkultur oder auch überhaupt didaktische Kultur genauer anzuschauen, zu analysieren und mitzuentwickeln. Das war schon spannend, fand ich. Und ja, genau.
Ja, aus dem Projekt ist dann deine Dissertation entstanden oder
als
konsequent, da hast du Blut geleckt sozusagen.
Genau, eher so, ja. Aber ich habe mir dann eigentlich, ich bin dann zufällig hingekommen, es gab eine Stelle und ich kannte die Professorin, die hat mir einfach auch während dem Studium so, fand ich das halt inspirierend, wenn man bei jemandem so einen Eros für ein gewisses Fach mitbekommt. Und da habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich spannend, dort zu arbeiten und habe mich einfach beworben und bin dann genommen worden. Und das war irgendwie so mein Zugang in diese Welt hinein.
Super. Und du hast ja, ich habe jetzt bei der Vorbereitung auch gesehen, du hast ja auch 2 Preise gewonnen für deine Liste. Einen.
Ja, genau, 2 Preise für, ja. Genau.
Gratulation.
Danke.
Das war welche Preise waren das?
Von unserer Fakultät selbst, der Dissertationspreis und dann von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gab es so einen, der heißt der Roland Atefier-Preis, der ist, ich glaube, für Philosophie, Theologie und irgendein asiatisches Fach, eine lustige Kombination.
Okay, ja, Gratulation, cool.
Ja, danke.
Dann ein bisschen zum Fachgespräch würde ich dann überleiten. Was ist denn, oder ich weiß nicht, also mein Verständnis von Didaktik, Fachdidaktik ist ja immer eines, das sehr zielgerichtet, also das Didaktik hat ja immer ein Ziel vor Augen, oder? Also meiner Meinung nach, dass man irgendwie so, eben man will ja Lernprozesse gestalten und die Schülerinnen oder die Lernenden irgendwo hinbringen zu einem gewissen Ziel. Was ist denn deiner Meinung nach ein zentrales Ziel von, ich sage jetzt einmal Religionsdidaktik, um das praktisch auf die Ebene zu bringen?
Das ist eigentlich eine ganz schwierige Frage, weil bei uns, ich weiß dann nicht, wie es auch in anderen Didaktiken ist und in anderen Zugängen, bei uns wird diese Frage immer dann meistens mit diesem Begriff, das Ziel religiösen Lernens ist religiöse Bildung, beantwortet. Was in gewisser Weise irgendwie eine schöne Antwort ist, aber in gewisser Weise auch, finde ich, sehr viel offen lässt, was das dann konkret auch heißen soll oder so. Aber ich denke, vielleicht kann man so sagen, was ist keinesfalls, würde ich sagen, das Ziel von Religionsdidaktik oder von Religionsunterricht in weiterer Folge, da würde ich sagen, es ist auf keinen Fall das Ziel der Glaubensvermittlung zu leisten. Das ist vielleicht immer so das erste Missverständnis, dass man sagt, okay, da geht es um Glaubensvermittlung oder so, aber ja, abgesehen, dass das absurd ist, dass man Glauben nicht vermitteln kann, finde ich, ist es natürlich auch die Frage, ist es eher das Ziel, Schülerinnen zu befähigen, in eigener Verantwortung einen religiösen Weltzugang auch kennenzulernen, sie mit dem auseinanderzusetzen und so mal überhaupt die Möglichkeit haben, den zu erkunden, ja.
Interessant, weil also dem Missverständnis bin ich auch erlegen dann. Oder ist würdest du sagen, Religionsunterricht ist dann noch einmal was anderes? Weil meinem Verständnis nach hätte ich jetzt schon gemeint, dass Religionsunterricht in der Schule, weil er ja auch konfessionell organisiert ist, schon auch Religionsvermittlung ist.
Nein, man kann sagen, eigentlich nicht. Also wenn bei Schülerinnen der eigene Glaube gefördert wird, sie entwickeln kann, auch Impulse bekommt, dann ist es natürlich ein höchst willkommener Nebeneffekt, aber eigentlich steht auch im Lehrplan bei uns drinnen, dass Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt stehen und ihre eigene Lebens- und Glaubensgeschichte denen zu helfen, mit einer bestimmten Ressource, der christlichen Tradition beispielsweise, den biblischen Erzählungen, mit dieser Ressource helfen, da so eine Art einen Deuterhorizont zu entwickeln, auf Basis dessen man so religiösen Weltzugang auch kennenlernen kann. Aber Glaubensvermittlung, das würde ich sagen, das geht de facto eigentlich gar nicht vom Begriff her, weil wie soll ich einen Glauben vermitteln an etwas? Ja, das wäre ja, geht höchstens gewaltvoll. Ne? Ich kann nicht sagen, ja, wenn ich Glauben als letzte Entscheidung des Lebens oder so verstehe oder getragen sein, dann kann ich nicht sagen, ja, so wie ich nicht sagen kann, du sollst jetzt die Person lieben oder sympathisch finden oder unsympathisch finden, das greift ja in Gesinnungen ein, in Überzeugungen und so weiter. Da gibt es in der Religionsdidaktik eigentlich die Rede von dieser einer gewissen Grenze des Lehrens, ne? Dass du, ja, oder ein Didaktiker, der Rudolf Engler, der unterscheidet da eigentlich drei so Stufen, die irgendwie sehr hilfreich sind, finde ich. Er sagt, ja, es gibt vielleicht die Stufe 1, religiöses Wissen. Das kann natürlich religionsdidaktisch lehren, ja. Wissen über bestimmte Religionen, Wissen über bestimmte Zugänge und so weiter. Das kann ich dann auch wiedergeben. Und dann sagt er, dann kann ich, eine zweite Stufe ist, dass ich sage, ist das irgendwie heute noch plausibel? Das kann ich vielleicht nur ein bisschen lehren, indem ich zum Beispiel, ja, die Frage nach der Welt als Schöpfung versuche, plausibel, mit einer richtigen Sprache, mit spannenden Zugängen irgendwie, ja, zugänglich zu machen. Aber das liegt schon immer ganz in meiner Hand. Und das Dritte ist, dass er sagt, ja, ob sich jemand dann überzeugt fühlt von dem oder da Ressource entdeckt fürs eigene Leben, das kann kein Religionsdidaktiker mehr als sein Ziel ansehen, weil das ist dann die Freiheit einfach des Menschen oder der Schülerinnen, der Schüler.
Okay, interessant. Und ich dachte immer, aber das ist jetzt dann vollkommen vorurteilsvoll wahrscheinlich, es geht schon auch um Überzeugung, also um das Überzeugen. Weil für mich ist didaktisch ist immer sind viele Aspekte, aber drei Komponenten, die ich so immer als Zieldimensionen sehe, das wären das das Wissen über etwas bei Lernenden, das Können von etwas bei Lernenden und schon tatsächlich auch die Meinungen und Überzeugungen zu einem Sachverhalt, die ich jetzt wenn es um Sprache, Mehrsprachigkeit, was auch immer geht, alle drei irgendwie bearbeiten kann. Also ich würde dann praktisch versuchen, Menschen von etwas zu überzeugen, von dem ich da glaube, das ist ein Ziel, das überzeugenswert ist. Ist das dann bei euch, würdest du sagen, religionsdidaktisch aus deiner Sicht weniger wichtig, beziehungsweise sollte nicht behandelt werden?
Das ist auch, ich finde diese drei Teilung von dir ist eigentlich, ja, da finde ich mich auch drin wieder mit diesem Küssen können und das Überzeugen. Ne? Aber bei uns ist vielleicht das Überzeugen vielleicht deswegen so ein ganz sensibler Punkt, weil man eben weiß, was da alles schief geht oder von der Geschichte der Religionsdidaktik, weil so lange einfach eine Vermittlung war von Glaubenswahrheiten, die sozusagen anzunehmen sind. Ne? Das dann vielleicht didaktisch so machen, dass man gute Sprache dafür findet, auch charismatisch moderne. Aber es ist immer, du sollst diese Überzeugung entwickeln und diese annehmen. Und da ist halt dann diese Freiheit des Subjekts oder wie man halt sagt, wenn es um Bildung geht, dann muss irgendwie so ein Freiraum halt da bei uns bleiben, wo diese Freiheit oder Mündigkeit irgendwie zum Thema wird. Und ja, das Überzeugen ist dann zum Beispiel auch, dass bei uns gibt es eben auch einen großen, würde ich sagen, Dialog oder zumindest eine Kommunikation auch mit der Politikdidaktik, wo ja dieser Beutelsbacher Konsens, was darf Überzeugung sein, dieses Überwältigungsverbot, das auch dort gibt, ich darf anderen nicht eine bestimmte Richtung vorgeben, auf die es hinauslaufen muss bei Überzeugungen und so weiter. Ich glaube schon, dass das Thema ist, diese Überzeugungsdimension, aber dass da irgendwie sehr, man sehr vorsichtig ist und aufpasst, dass es nicht zu einer im religiösen Bereich zu einer Indoktrination werden kann, wenn man versucht, dazu direkt hinzuarbeiten.
Und auch, also, ich weiß nicht, ob das Wort jetzt passt, aber dass es nicht zu missionarisch wird.
Aber auch mit der Wertevermittlung, ich denke mir, das ist ja das zweite Missverständnis vielleicht, das eher vielleicht von der säkularen Seite dann kommt. Wenn der Religionsunterricht schon für nichts mehr gut ist oder die Religionsdidaktik, aber zumindest für die Wertevermittlung, könnt ihr auch sagen, eine Wertevermittlung so direkt hat auch eine starke Gewaltdimension. Ne? Wenn ich sage, das sind die Werte und die gilt es hochzuhalten, da weiß ich auch nicht, nimmt jemand den Wert an, weil er sich bedroht fühlt oder weil er muss oder weil er einfach zu bequem ist, darüber nachzudenken. Aber ein eigenes, überzeugtes, ethisches Handeln wird didaktisch ganz was anderes erfordern, als ich sage, ich mag jetzt einfach Werte vermitteln.
Und ja, ja.
Genau, ja. Da versuchen wir auch da didaktisch zu reagieren, dass du eben solche Lernwege findest, die da anders arbeiten.
Wie zum Beispiel?
Es gibt zum Beispiel da aus der ethischen Bildung auch, wo man sagt, verschiedene Modelle, dass ich sage, es gibt zum Beispiel Werteerhellung, Wertevermittlung oder Werteerziehung oder die dann versuchen, immer andere Aspekte auch aufzuzeigen. Zum Beispiel der Werterhellung wäre didaktisch so, dass man schaut, okay, was ist bei Kindern und Jugendlichen da heute an Werten, die ihnen vielleicht ja gar nicht bewusst sind. Ja, und einfach mit ihnen einzuüben, das zur Sprache zu bringen. Was ist überhaupt der Wert? Was ist mir wertvoll? Wie sehe ich das? Und auch mit pluralen anderen in Verbindung zu bringen. Ja.
Mit pluralen anderen Werten oder mit pluralen anderen Menschen?
Mit plural anderen Menschen, meine ich. Ja. Ja. Zum Beispiel, was haben andere für Werte und Überzeugungen? Was steckt da dahinter? Was sind die Konsequenzen vielleicht da vorne?
Und was, also das Erhellung, Werteerhellung wäre das Bewusstmachen von bereits genau, bestehenden Werten? Vermittlung?
Wertevermittlung wäre das sehr direkte von oben hinab. Ich sage, das sind jetzt wichtige katholische oder christliche Werte. Versucht die ja nochmal darzustellen, aber dann, dass eigentlich die sind, die sozusagen einen hohen Wert eben haben. Ja. Und, und ein Religionspädagoge, Dietrich Zielessen, sagt, das ist halt die eine der großen Kränkungen eigentlich der Religionsdidaktik, dass wir halt Glauben oder Werte nicht einfach so direkt vermitteln können, aber ganz viel einfach indirekt auch passiert. Und von daher wird es auch eigentlich kaum mehr didaktisch so solche Wege angenommen, wo das gemacht wird.
Aber das wäre dann aber eher die Werteerziehung, oder? Der Weg, der nicht mal angeht. Weil wenn ich so drüber nachdenke, es ist ja etwas anderes, Werte zu vermitteln und zu sagen, okay, die Werte haben wir aus christlich-katholischer Richtung. Und dann die Erziehung wäre ja dann eher dieses Überzeugung, oder dieses, die Leute dann auch hinbringen, oder wäre Werteerziehung dann, dass sie die auch haben im Idealfall, oder? Oder im Idealfall weiß ich jetzt nicht. Und das macht man nicht mehr.
Ja. Genau, also Wertevermittlung würde ich sagen, das ist eher dieses Direkte, dann gibt es diese Werterhellung und dritter, da fällt mir jetzt peinlicherweise der Fachbegriff nicht ein, ich sage jetzt mal Werterziehung. Mhm. Wer versucht dann einmal so einen Mittelweg zu finden, zu schauen, beispielsweise vor allem mit Dilemma-Geschichten zu arbeiten. Man versucht, eine Situation klar zu machen und sagt, oje, da ist jetzt ein Dilemma ethisches. Was gibt es jetzt für Möglichkeiten? Welche Werte stecken da zum Beispiel dahinter? Ja, beispielsweise diese Sache, wenn jemand schwer krank ist und er kann sein Medikament nicht leisten und so weiter. Diese klassischen Beispiele, soll er jetzt das stehlen oder nicht? Ja, und dann wird versucht zu schauen, was für Werte würden stehen hinter dieser oder jener Entscheidung und wie würden die einzelnen Schülerinnen oder Schüler sie zu diesen verschiedenen Verhaltensmöglichkeiten auch nochmal stellen, aufgrund von welcher Werthaltung.
Okay. Und habe ich das richtig verstanden? Es geht um die, ich weiß jetzt nicht, ob das Wort das richtig ist, um die Vermittlung oder die Ermöglichung eines religiösen Weltzuganges. Hast du das gesagt? Ja. Was bedeutet denn das? Was ist denn ein religiöser Welt? Oder was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Ja, das ist auch eine spannende Frage. Eigentlich, was würdest du denn darunter
verstehen? Also die Unwissenden stellen offensichtlich interessante Fragen. Religiöser, ich kann mir nur, mir fehlt da vielleicht auch wirklich die Fantasie, weil ich bin selbst ja nur durch meinen schulischen katholischen Religionsunterricht in einem kleinen Alpendorf geprägt worden, wo ich mich nur mehr daran erinnern kann, dass wir Bibelgeschichten gelesen haben. Und einmal im Monat gemeinsam beichten gegangen sind. Und für mich ist religiöser Weltzugang, naja, schon, ich weiß nicht, ein Mitgefühl im Sinne der Caritas, aber halt, weil ich halt die Caritas als Organisation kenne und Leute, die dort arbeiten. Und dass man sich, ich weiß es nicht, gehört da dann auch dazu, dass man einen Schöpfer glaubt, der hinter allem steckt? Hilf mir.
Ja, du berührst ja wirklich auch eine große Frage, die uns im Diskurs umtreibt, weil wir natürlich die Sache hatten in den 80er Jahren oder so, da musstest du das nicht so eigentlich überlegen, weil da waren ganz viele eigentlich noch in Österreich eher flächendeckend religiös sozialisiert, im Sinne von, die haben vom Elternhaus oder von einer kirchlichen Gemeinschaft eben das Leben auch nochmal mitbekommen. Heutzutage ja ist das auch immer mehr konfessionslose oder solche, die eben nicht religiös primär sozialisiert sind, sag mal, im Religionsunterricht sitzt und so. Und die Frage ist, so wie du, was versteht man jetzt eigentlich darunter? Und es gibt eben die Möglichkeit, dass man sagt, Religiosität im engeren Sinne ist halt jemand, der in die Kirche geht regelmäßig oder Betpraxis hat oder an Gott glaubt oder so. Aber die Idee ist, dass man bei uns im Diskurs, dass man sagt, trifft man damit wirklich schon einen Kernpunkt oder so? Und es gibt zum Beispiel Definitionen von Religiosität, die in die Richtung gehen, dass man sagt, Religiosität ist das, woran Menschen sie halten in ihrem Leben, wenn es um letzte Orientierungen geht oder so. Von Paul Tillich gibt es so ein geflügeltes Wort, das heißt, Religion ist das, was unbedingt angeht. Das klingt jetzt alles auch ein bisschen schwammig, aber die Idee geht, dass man sagt, Religiosität oder einen religiösen Weltzugang kann zum Beispiel schon sein, dass man danach fragt, was sind denn eigentlich so grundlegende Weltanschauungen vielleicht oder eben Werthaltungen, die man einfach hat als Mensch. Und dann wäre eben religiöse Bildung in dem Sinne, dass man auch versucht, viel mehr diese Zugänge von Schülerinnen und Schülern, die sie einfach mitbringen, einzubeziehen, zu berücksichtigen, zu schauen, was sind so letzte Orientierungen oder große Fragen allgemein von Schülerinnen und Schülern heute, auch wenn die gar nicht mehr in einer religiösen Sprache, soll vielleicht in einer säkularen Sprache gestellt werden. Aber dass das irgendwie schon bei uns in der Religionsdidaktik ein ganz starkes Prinzip gibt, ist der Subjektorientierung, dass man sagt eben, was ist eigentlich, was die Schülerinnen und Schüler mitbringen und dass das selbst ganz stark versucht wird, dann zu schauen, was ist da drin an Fragen, an Zugängen, an Positionen, an Erfahrungen und das dann zum Beispiel mit biblischen Erzählungen und so immer wieder in einer Korrelation zu bringen, das heißt in spannungsvolle Zusammenhänge so weiterzuentwickeln.
Könntest du mir da ein, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht zu viel verlangt ist, Herr Tocker, aber könntest du mir da ein Beispiel geben von so einer möglichen Schülerinnenfrage und einer dann, weiß nicht, Bibelgeschichte, die darauf passt, dass ich mir das konkret vorstellen kann?
Ja, zum Beispiel, dass man sagt, in einem gewissen Alter wird zum Beispiel die Gerechtigkeitsfrage für Kinder und Jugendliche ganz stark und ganz wichtig. Ja, das ist noch nicht eine religiöse Frage an sich, kann auch ganz säkular gerahmt sein, ganz unterschiedliche Zugänge haben. Aber dass man dann sagt, okay, wenn man merkt zum Beispiel, dass in einer bestimmten Klasse oder so, dass das wichtig ist, kann die Religionslehrer, Religionslehrerin schauen, was gibt es denn da für biblische Erzählungen dazu, die auch so Gerechtigkeitsfragen thematisieren. Beispielsweise das Buch Jona. Und dann wird geschaut, was ist denn vielleicht dort an Zugängen zur Gerechtigkeitsfrage drin? Wie wird das gerahmt? Wie kann man das dort verstehen? Und dann geht es nicht darum, das eine mit dem anderen irgendwie so zur Deckung zu bringen, sondern irgendwie so einen Resonanzraum aufzumachen zwischen einer biblischen Erzählung und den Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern heute.
Mhm.
Und es geht dann nicht darum, jetzt sind wir bei dieser Zielfrage, dass die Schülerinnen sagen, aha, ja, das ist unseres, das ist jetzt biblische Gerechtigkeitsverständnis, wir müssen das jetzt irgendwie ja auch dorthin kommen. Oder zu sagen, aha, das ist eh, wie kann man das jetzt zur Deckung bringen? Sondern das Ziel wäre eher, dass man sagt, wie können wir mit unseren Fragen im Kontext von Gerechtigkeit uns zwischen eigenen Erfahrungen, zum Beispiel dieser Erzählung, bewegen? Worauf kommen wir da drauf? Also was spricht uns da an? Was irritiert uns vielleicht auch? Ja. Was ist vielleicht inspirierend dann nochmal? Und da gemeinsam so einen Lernprozess zu planen.
Ja, Entschuldigung, wenn ich dich da drüber, was passiert im Buch Jona? Kann man das in einem Satz, zwei Sätzen sagen?
Ja, ich probiere es zwei Sätzen. Eins, es ist ein bisschen ein Buch von einem biblischen Propheten, der von Gott einen Auftrag kriegt, einer Stadt, die damals, ja, man könnte es heute mit Gotham City vergleichen bei Batman, so das Symbol des Bösen damals, der Jona soll dieser Stadt den Untergang prophezeien. Jona hat aber eigentlich überhaupt keine Lust und läuft weg in die andere Richtung, weil er eigentlich sagt, ich kenne dich Gott, du wirst die Stadt sicher nicht zerstören, du bist am Ende wieder barmherzig, so wie immer. Und dann brichst du dein Wort und ich vertrage das nicht. Und Jona sagt, ist es gerecht, dass du einer Stadt wie dieser Ninive, dieser Gotham City Stadt, vergibst oder nicht? Und soll sowas zum Beispiel.
Okay, ja. Ja, danke schön. Da habe ich mal, glaube ich, als Kind einen Zeichentrickfilm gesehen zu dieser Geschichte, glaube ich. Oder ist Sodom und Gomorra wieder was anderes?
Nein, das ist wieder was anderes. Das mit Jona ist meistens das mit dem Wal, wo der Jona vom Wal geschluckt wird. Und da.
Das gibt's auch. Ja, die Geschichte kenne ich. Okay. Okay. Was wollte ich dich noch fragen? Genau, was kann man sagen, dass die Vermittlung des Religiösen oder das dieses Konzept des religiösen Weltzuganges, ist das ein zentrales Konzept oder was gibt es von Religionsdidaktik oder was sind denn deiner Meinung nach zentrale Konzepte und Theorien, die wichtig sind in eurem Bereich?
Ja, man kann sagen, vielleicht um zwei zentrale Prinzipien. Das erste heißt, dass der Korrelation und das zweite ist, dass der Elementarisierung, ich kann das vielleicht erklären, eigentlich kommen beide, können wir sagen, indirekt von der allgemeinen Pädagogik oder eigentlich von Klafke seiner Kategorie der kategorialen Bildung. Ja. Also wo er sagt, es geht nicht um materielle Bildung, einfach Vermittlung von Wissen, Inhalten und so weiter. Aber es geht ja da nicht nur um das Schulen von Fähigkeiten, sondern bei ihm ist ja durch diese Frage, wie kann ein bestimmter Inhalt heute für Menschen, die sich mit auseinandersetzen, relevant werden und ihnen in ihrer Lebensgestaltung zu helfen, dass ihnen da was aufgeht. Und bei uns ist dieses Prinzip eigentlich dann, also unsere Zugänge entwickeln sich aus dieser Frage von Klafke heraus, da aus den 70ern schon, wo gesagt wird, was sind denn so elementare Fragen oder elementare Erzählungen unserer Tradition, der biblischen? Was sind denn da vielleicht für elementare Erfahrungen drinnen? Was könnte da heute lebensrelevant sein? Und die Elementarisierung ist eigentlich, das arbeiten wir mit den Lehrerinnen und Lehrern dann, wo wir versuchen, ein Thema genau mit solchen Fragen mit zu bearbeiten. Eben zum Beispiel bei Jona wäre das dann, was entdeckt sie für elementare Strukturen in dieser Erzählung? Was ist denn so an elementarer Bedeutung da enthalten? Was könnten Schüler für elementare Zugänge da haben? Daraus versucht man dann, ja, didaktisch einen Lernprozess irgendwie zu entwerfen. Das wäre so der größere Zugang. Aber wir haben dann auch noch ganz verschiedene, ja, könnte ich sagen, andere Konzepte auch noch, die vielleicht ausgehend von dem jetzt versuchen, dann konkret zu arbeiten.
Ja, in fokussierteren Zugängen dann wahrscheinlich, oder? Also so wenn man dann diese elementaren, wie hast du das jetzt genannt, diese elementaren...
Ja, das ist jetzt die Elementarisierung mit den elementaren Strukturen, Zugängen, Fragen und Erfahrungen.
Mhm. Und wenn man sowas dann identifiziert hat, da würde man dann mit weiteren Aspekten weiterarbeiten, weiteren
Grund. Genau. Da versucht man, wie kann man dann diesen elementaren Lernweg, der sich daraus gibt, irgendwie so gestalten. Aber genau, die Elementarisierung ist so quasi unsere große Hintergrundfolie eigentlich. Man kann sich das vielleicht vorstellen, wie wenn ein Theaterstück oder so inszeniert wird. Ich meine, wenn du denkst, beispielsweise, wenn du jetzt ein klassisches oder altes Stück hast, wie Hamlet, spielst du ja gerade am Burgtheater, habe ich gesehen, dann ist auch diese Frage, wie inszeniere ich das? Da wird der Regisseur sich auch fragen, okay, was sind vielleicht für elementare Fragen da drinnen, für elementare Erfahrungen, wie kann ich das für Menschen heute zugänglich machen und so weiter. Und eigentlich versuchen wir das Gleiche, so diesen Bildungsgehalt einfach mal rauszuarbeiten. Aber dann gibt's ganz verschiedene so kleinere Zugänge, so die mit verschiedenen Dimensionen religiöser Bildung zu tun haben. Zum Beispiel ästhetisches Lernen gibt's bei uns, das einen anderen didaktischen Zugang hat als zum Beispiel die philosophische Dimension. Ist es vernünftig, was wir glauben oder woran bestimmte Traditionen glauben? Wie kann man diese Vernunft oder Absurdität des Glaubens irgendwie zur Sprache bringen? Was gibt es da für Positionen in der Geschichte dazu?
Entschuldigung, was wäre denn ästhetisches Lernen im Kontext von religiöser Bildung oder von Religionsdidaktik?
Vielleicht so als grobe Kategorie, dass wir bei uns sagen, wir haben religiöse Bildung ist ein riesiger Komplex oder Konvolut, wo wir eigentlich versuchen, uns da den Überblick zu erleichtern, bestimmte Dimensionen rauszufiltern. Zum Beispiel die ästhetische Dimension wäre, dass man sagt, beispielsweise die Arbeit mit Kunstwerken. Ja. Was ist vielleicht in der Geschichte, in ästhetischen Weltzugängen, in Kunstwerken von damals und heute an religiösen Gehalten, an religiösen Fragen irgendwie drin?
Aber in religiösen Kunstwerken, also so jetzt nicht, keine Ahnung, Matisse oder Van Gogh, sondern religiöse Kunst, oder? Oder nein?
Ja, ich würde sagen, Van Gogh ist auch ganz viel religiöse Gehalten. Ne? Aber nein, durchaus auch mit säkularer Kunst, um zu schauen, eben, weil das immer diese Frage ist, wie verstehe ich Religiosität? Ne? Und wenn ich sage, Kunst ist ein Ausdruck von etwas, von einem bestimmten Zeitgeist oder von bestimmten grundlegenden vielleicht Fragen oder Überzeugungen, die jetzt und da oder hier und heute irgendwie Ausdruck verschaffen, dann die Fähigkeit, das auch noch zu interpretieren, zu entschlüsseln und so weiter. Also diese ästhetische Dimension religiöser Bildung. Dann habe ich zum Beispiel auch eine philosophische Dimension religiöser Bildung, aber dann zum Beispiel auch, kann ich sagen, eine hermeneutische, wie vielleicht das ähnlich bei euch auch ist, wo ich sage, wie kann ich eigentlich Texte verstehen oder biblische Texte oder was für verschiedene Zugänge gibt es da, wie kann ich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, dass ich Texte, die einfach schon doch ein bisschen älter sind, erschließe, was für verschiedene Möglichkeiten.
Wenn wir schon dabei sind, was für verschiedene Möglichkeiten gibt es? Also was würden denn dir so, ich meine, du warst ja auch lange Lehrer und bist ja jetzt auch, du hältst ja auch fachdidaktische Lehrveranstaltungen. Was sind denn so üblich, oder gibt es übliche Methoden, vielleicht frage ich mal zuerst die Ja-Nein-Frage, gibt es denn übliche Methoden, mit denen ihr arbeitet? Also jetzt wirklich so Unterrichtsmethoden, meine ich.
Ja. Also wir versuchen schon mit den Schülerinnen und mit den Schülern so zu arbeiten, dass wir ihnen auch zeigen, es gibt halt die Extrempole, dass man sagt, ich habe einen biblischen Text und entweder gibt es manche, die sagen, das ist so zu verstehen, wie es da steht. Also eher so eine fundamentalistische Tendenz oder wortwörtliche. Und dann habe ich zum Beispiel jemand, der sagt, das hat überhaupt keinen Sinn, weil das ist alles nur Mythos und Märchen und so weiter. Und wir versuchen ihnen einfach auch zu zeigen, so ein bisschen Gattungskritik oder verschiedene Gattungen. Was ist vielleicht ein Märchen? Was ist eine Legende? Was ist ein historischer Bericht oder Erzählung? Ja? Und was ist vielleicht der Wahrheitswert eines Märchens im Vergleich zum Wahrheitswert von einem Zeitungsbericht und so? Ja? Um mit ihnen so reinzukommen, zu sagen, ein Text ist nicht einfach nur Text, sondern ein Text kann ganz unterschiedliche Intentionen haben. Ja? Und Beispielsweise, wenn man zur Schöpfungserzählung mit ihnen arbeitet, einer der ersten Texte in der Bibel, dann trifft man auf einen Mythos und es wäre absurd, denn als ein Art historischen Bericht zu verstehen und zu interpretieren, da wird man den Schülerinnen und Schülern dann nicht weit kommen. Aber genau da mit ihnen zu arbeiten, was gab es denn da überhaupt für Weltentstehungsmythen auch zur damaligen Zeit? Was war damals vielleicht der Anspruch von solchen Texten? Ja? Der ist ja geschrieben worden in einer riesigen Krisensituation, wo das hebräische Volk in Gefangenschaft war, ein babylonischer, wo einfach das ganze Gottesvertrauen von ihnen, können wir sagen, am Boden war. Und in der Zeit ist eigentlich dann dieser Text entstanden, die Welt ist doch gut, ja. Es gibt doch sowas wie Ordnung, das Chaos wird irgendwann wieder mal zurückgedrängt. Und damit ihnen auch nochmal so reinzukommen in solche Sachen, zu verstehen, was sind vielleicht die Hintergründe und Zugänge von damals, hilft dann auch nochmal nach der Relevanz von heute zu fragen.
Aber das heißt, Entschuldigung, bei der Schöpfungsgeschichte, da reden wir jetzt von, also Gott sprach, es werde Licht und dann Adam und Eva und so weiter, oder?
Ja genau, da gibt es drei Schöpfungsmythen am Anfang der Bibel. Eines der mit dem es werde Licht und eines der mit Adam und Eva.
Aha, okay, schon, das wusste ich auch nicht. Aber das heißt, es ist nicht Ziel des Religionsunterrichts zu vermitteln, dass die Kinder dann, oder die Menschen, müssen nicht Kinder sein, dann das glauben, dass das wirklich so war.
Oje, oje. Das ist schlecht, wenn wir so ein gesellschaftliches...
Ja, lange her schon. Das lerne ich jetzt gerade, dass das mein Vorurteil war dem gegenüber. Aber das, so wie ich dich verstanden habe, ist das absolut nicht, oder?
Nein, das wäre grotesk, wenn es so stattfindet. Und also da wird wirklich... Damit hadern wir aber auch, ich weiß nicht, ob es allen Fächern so geht, so zwischen diesem Eigenanspruch und dem gesellschaftlichen Verständnis und auch vielleicht ja der Wirkungsgeschichte des eigenen Unterrichts, der wir nur ausgesetzt sind. Aber ich denke mir schon, dass das nicht einfach so dahingesagt ist. Es geht um religiöse Weltzugänge, aber auch den Versuch, sie die Verantwortung und Mündigkeit der Schüler hochzuhalten auf der einen Seite und natürlich auch, das wäre jetzt einfach... Ja, die Qualität der Bibelexegese. Wir arbeiten zum Beispiel damit, dass wir sagen, schau, es gibt diesen ersten Schöpfungsmythos und dann im zweiten gleich dahinter stehen ein paar Sachen anders. Ja, oder warum wird jetzt nochmal was geschaffen, obwohl es eh davor schon geschaffen ist? Diese Texte widersprechen sich ja dann untereinander. Das ist aber auch das Spannende, dass die in der Bibel nur ja dann, dass nicht einfach auf eine Harmonie rausläuft, sondern man sagen kann, okay, das ist nicht einfach so die objektive Wiedergabe von etwas, wie es war, sondern das sind verschiedene Mythen zu bestimmten Zeiten, verschiedene Erzählungen, die immer aber auch einen bestimmten Wahrheitswert irgendwie enthalten wollen. Um den rauszuarbeiten, das kann wirklich spannend sein mit den Schülerinnen und Schülern.
Mhm. Ja. Verstehe ich dich richtig? Es geht auch, also du hast jetzt gesagt, bestimmten Wahrheitswert dieser biblischen oder religiösen Geschichten, aber es geht auch darum, dass diese Geschichten auch alle etwas Urmenschliches, also im Sinne dieser elementaren, weiß ich nicht, Bedürfnisse, Herausforderungen, Krisensituationen, Handlungsweisen vermitteln oder Katalysator sein können, sich damit auseinanderzusetzen, oder?
Ja, genau.
Okay, sehr, sehr lehrreich für mich. Dann würde ich kurz gern zu deiner Forschung gehen oder grundsätzlich vielleicht ein bisschen allgemeiner in Bezug auf Forschung und Praxis. Wo siehst du denn große Lücken oder Herausforderungen in Forschung und Praxis?
Oh. Ja, vielleicht kann ich mal wo anfangen und du sagst dann, ob dir das mehr interessiert oder ob es gerne was anderes hören willst. Du sagst, nein, das ist Fahrt, bitte das nächste. Aber zum Beispiel eine große Sache, die uns bewegt, ist, dass halt wir jetzt sagen, in der Religionsdidaktik und Pädagogik, ist es noch sinnvoll, dass jede Konfession seinen eigenen Religionsunterricht hat oder auch nicht? Da gibt es Vor- und Nachteile davon, aber es wird ganz viel versucht, auch so im Bereich interreligiöses Lernen zu forschen auf der einen Seite oder auch fächerübergreifend zu arbeiten. Also zum Beispiel, das war jetzt im Seminar, wenn man fächerübergreifende Fachdidaktik, wo ein Student zu einer Ähnlichkeit gearbeitet hat im Schnittfeld von Mathematik und Religion. Und wo man sehen kann, dass Religion eigentlich oder so, dass eigentlich spannend sein kann, einmal so im Kontext anderer Fächer Geschichte oder eben Mathematik, Deutsch und so weiter, nochmal zu schauen, was könnte da an spannendem Potenzial drinnen sein. Aber auch beim interreligiösen Arbeiten, dass man sagt, man kompariert beispielsweise mit evangelischer oder mit orthodoxen. Aber auch zum Beispiel in Graz gibt es jetzt ein großes Projekt, wo man sagt, christlich-muslimisches Team-Teaching. Kann das funktionieren? Nach was für didaktischen Prinzipien muss ich das orientieren eigentlich? Was braucht es da anders, wenn zwei verschiedene Religionen eigentlich gemeinsam unterrichtet werden und so? Ja? Und wo man drauf kommt, das kann Potenzial haben, aber auch wo man jetzt ganz, ganz nüchtern, ganz wissenschaftlich einfach sieht, was für große Baustellen es da zum Beispiel noch gibt. Ja, beispielsweise das ein Ergebnis von diesem, das ist ein FF-Projekt gewesen, das jetzt begleitet worden ist, christlich-muslimisches Team-Teaching, wo man ganz viel Potenzial gesehen hat, aber auch zum Beispiel, dass zum Beispiel katholische Kinder viel religiöser wieder gemacht werden, als sie eigentlich sind, dass Lehrer dann zum Beispiel sie adressieren als, ja, ihr Katholiken oder wie seht ihr das und so. Im rein konfessionellen Unterricht gibt es dieses Wir eigentlich nicht so, weil da wird davon ausgegangen, jeder ist ganz unterschiedlich. Manche sind überhaupt nicht katholisch im Sinne von, dass sie das jetzt als sich so identifizieren würden und so weiter. Wo man gesehen hat, im so kooperativen Unterricht, wie geht man eigentlich damit um, dass dann auf einmal wieder so ja fast identitätspolitisch gearbeitet wird und so weiter.
Aber wie geht man denn dann, ja, weil beim konfessionellen Unterricht, jetzt beim unter Anführungszeichen Standardkonfessionellen Unterricht, ist ja auch so, dass es sind ja auch die, dadurch, dass man sie ja auch nicht besuchen muss, oder? Geht man davon aus, dass die da sind, die irgendwie zu diesem Wir gehören, oder?
Nein, eigentlich nicht. Nein. Weil es eigentlich, zumindest auch in Wien, wo es so eigentlich der Regelfall ist, dass du immer auch Schülerinnen und Schüler hast, die ohne Bekenntnis sind und die einfach aus Interesse auch den Unterricht besuchen. Und da du ganz unterschiedliche Milieus dann auch in der Klasse oft drinnen hast, beispielsweise, wo eigentlich kein einziger Schüler oder Schülerin mehr so klassisch religiös im Sinne, sie ist bei einer Gemeinde dabei oder sie geht irgendwie in die Kirche oder so, sondern einfach, die vielleicht noch getauft sind und dann auch der Religionsunterricht vielleicht einen großen Wert vielleicht für die Eltern hat oder für sie selbst, aber wo es eigentlich ganz andere Zugänge schon gibt, ja, oder wo, ja, das Gute ist, früher war vielleicht die Bibel immer so auch ein Triggerwort für Ablehnung, für Langeweile, für Fadheit. Und für viele Schülerinnen ist heute ironischerweise die Bibel schon so unbekannt, dass sie schon wieder vom Neuen irgendwie interessant werden kann und so. Das ist auch eine interessante Bewegung.
Ja, interessant. Ja, okay. Ja, stimmt, so habe ich das mit dem konfessionellen Unterricht nicht gesehen. Also man kann ja, es muss ja nicht alle katholisch sein. Ja. Und okay. Ja, dann würde ich vielleicht langsam zu einem Abschluss kommen und dich mal fragen, was sind denn so drei Dinge deiner Meinung nach, die jede Lehrperson zu diesem Thema wissen sollte oder jede interessierte Person zu diesem Thema wissen sollte?
Das finde ich gar nicht so leicht zu beantworten, weil es eine Frage ist, die eigentlich nur sehr, sehr groß ist und wo jetzt merke, ich habe sofort den Impuls, irgendwie eine Praxisempfehlung oder so mitzugeben oder irgendeine Ermutigung. Aber vielleicht eine Anekdote, die mir irgendwie einfällt jetzt und die ich eigentlich sehr gut finde, auch für Lehrerinnen und Lehrer, wo ich mir denke, sich immer wieder auch Zeit zu nehmen, mit anderen gemeinsam Sachen zu besprechen, die auftauchen im Unterricht, ja, oder auch eigene Entwürfe und so weiter zu besprechen, weil ich denke, dass wir als Lehrerinnen und Lehrer oft oder die Gefahr ist, dass man so die eigenen Zugänge für oft ganz, ganz wichtig sieht oder die richtigen und dann eher frustriert ist, wenn Schülerinnen dann nicht immer drauf anspringen oder so. Und ja, ich habe dann gestern für eine andere Sache, was arbeite, bei Kant irgendwie einen interessanten Text gefunden, wo er sagt, manchmal da habe ich das Gefühl, ich denke an irgendwas Großes und mein Gedanke kommt mir richtig genial vor. Und ich finde den Gedanken so gut, dass ich mir selbst am liebsten Beifall klatschen möchte, sagt der Kant. Das finde ich irgendwie so schön formuliert. Und dann sagt er, aber wenn ich den Gedanken dann, den ich so großartig finde, den anderen vortrage, dann merke ich, dass der vielleicht noch nicht so ganz ausgereift war. Und ich vielleicht nochmal lieber ein bisschen nachdenke drüber. Und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Idee von Kant. Oder er zeigt einfach, dass dort, wo wir uns trauen, mit anderen zu arbeiten oder unsere Gedanken nochmal den anderen auszusetzen, sehr oft in diesem Gespräch und so weiter viel verändern kann, wir selbst dann nochmal draufkommen können, was finden wir eigentlich, ja, wie finden eigentlich die anderen das, was wir entwickeln oder was für andere Zugänge oder Erfahrungen eben bringen sie da ein. Ne? Und da denke ich oft, dass Schülerinnen und Schüler da dann wirklich ja so Probiersteine sind, wo sie ja die Gedanken von uns bewähren können und ja, Schülerinnen dann nicht als Frustrationspotenzial wahrzunehmen, sondern eher als so eben diese Probiersteine, wo man selbst auch nochmal mit ihnen gemeinsam lernen kann.
Mhm. Ja, und so als Resonanzraum, oder? Oder so eben die genau. Resonanz geben und ja oft auch recht ungefiltert.
Ja, genau.
Ja.
Das ist. Ja, ich sehe, du kennst die Erfahrung.
Ja, das ist Fluch und Segen zugleich, ja.
Engen Kindern und so, ne? Aber eben, dieser Resonanzraum, das finde ich, das wäre auch dann eine coole Idee von Lernen und Bildung. Wo bewährt sie was nicht und aus welchen Gründen, ne?
Ja. Na, eben von meinen eigenen Kindern und ja auch von, also ich war ja auch Lehrer länger Zeit und das ist ja, es ist schon auch das Schöne, wenn man es aushält über längere Zeit, diese, ja.
Ja, manchmal braucht man doch ein Bier.
Ja, genau. Ja, vielen Dank. Dann wollte ich noch fragen, ob du Ressourcen empfehlen kannst, wenn man sich irgendwie jetzt mit Religionspädagogik, Religionsdidaktik beginnen möchte, sich auseinanderzusetzen, ob du da Empfehlungen geben könntest. Das würde ich dann auch in den Shownotes verlinken.
Ja, gern. Zum Beispiel ein Buch, das ich sehr spannend finde, ist von Rudolf Engler, das heißt Religion gibt zu denken, wo Engler sagt, wir sind empirische Unterrichtsforschung, Religionslehrerinnen sind methodisch oft unglaublich gut, unglaublich versiert, aber manchmal trotzdem, wenn man sagt, okay, was soll aber methodisch gut vorbereitet werden, dass die inhaltliche Stärke manchmal gefordert werden könnte. Und er hat da so eine Lehrstückdidaktik entwickelt, wo er so 19 Lehrstücke entwickelt hat, die gerade das in den Mittelpunkt rücken, so diese Anreize, sie geistiger nochmal mit biblischen Erzählungen, mit der Tradition, mit Glaube, mit der Vernünftigkeit oder Unvernunft des Glaubens auseinanderzusetzen. Das finde ich eigentlich ein sehr spannendes Buch auf der einen Seite. Vielleicht dann nochmal eine zweite Sache, wer sich überhaupt für Religionsdidaktik so interessiert, da gibt es eine Zeitschrift, die hat einen ganz verstaubten Titel, ist aber interessanter, als man befürchten mag. Das heißt, die katechetischen Blätter, da ist er oft zu ganz, ganz kurzen Themen, zu ganz Alltagsthemen von Tod bis Trauer, über Mode, von Reisen bis hin zu biblischen Erzählungen versucht, ein paar grundlegende religionspädagogische Gedanken dazu zu entfalten und dann aber auch so Praxisbeispiele darzustellen. Das wären zum Beispiel so jetzt zwei unterschiedliche Tipps. Auf der einen Seite eher mehr so ein größeres Werk und auf der anderen Seite so eine Zeitschrift, die eigentlich bei uns zu den populärsten gehört.
Mhm. Super, ja, weil Katechese, Entschuldigung, ist die, was heißt Katechese nochmal? Das Wort kenne ich von dir.
Katechese ist, könnte man sagen, eher dann die Glaubensvermittlung, jetzt Tradition oder der Glaubensunterricht, was früher so die Glaubensweitergabe war. Deswegen ist das ein ganz verstaubter Titel. Aber ich weiß gar nicht, wieso sie den noch nicht geändert haben. Das Heft ist jedenfalls ansprechender, als der Name es vermutet.
Ja, super, werde ich mir mal anschauen. Und ich meine, Namensänderung bei solchen Zeitschriften und Tradition generell ist oft sehr schwer zu überwinden, zumindest aus meiner Erfahrung heraus.
Freut mich, wenn auch das in anderen Disziplinen ähnlich ist.
Ja. Ja, aber David, vielen, vielen Dank. Ich habe wirklich wahnsinnig viel gelernt, hätte noch sehr, sehr viele Fragen. Aber das klären wir vielleicht an anderer Stelle. Jedenfalls danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, wünsche noch alles Gute und bis bald.
Ja, danke auch für die Möglichkeit und fürs Gespräch. Hat mich gefreut und bis bald.
Ja, das war die erste Folge von Didaktikdialog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich war das Gespräch mit David, so wie ich es in der Anmoderation schon gesagt habe, extrem lehrreich und ich habe sehr, sehr viel daraus mitnehmen können. Ich hatte auch noch 100.000 Fragen. Aber ja, für mich sind es vor allem drei zentrale Erkenntnisse, die ich aus dem Gespräch mitnehme. Und zwar erstens, dass Religionsunterricht nicht das Ziel hat, Glauben zu vermitteln, sondern dass das zentrale Ziel ist, sich mit elementaren Fragen auseinanderzusetzen, die Menschen immer wieder über die Zeit hinweg befassen. Also zum Beispiel, was ist Gerechtigkeit und so weiter. Ich glaube, David hat das als elementare Fragen bezeichnet. Ja, und damit zusammenhängend, zweite Erkenntnis ist, dass religiöse Texte eine Basis sein können für die Auseinandersetzung mit diesen elementaren Fragen, eben indem sich Schülerinnen positionieren zu diesen Texten und dann reflektieren über ihre Positionierung zu diesem Text in Bezug auf diese elementare Frage, eben was ist zum Beispiel Gerechtigkeit für mich, was ist Gerechtigkeit in dem Text, wie verstehe ich das und so weiter und so fort. So zumindest habe ich das verstanden. Ja, und das dritte Aha-Erlebnis, würde ich sagen, für mich war, dass in Religionsunterricht, eigentlich selbstverständlich, aber so klar war mir das nicht, auch konfessionslose Schülerinnen drinnen sitzen und dass die Zielgruppe deswegen nicht ausschließlich Schülerinnen sind mit der jeweiligen Konfession, sondern eben alle Schülerinnen, die in der Klasse beieinander sitzen. Und ja, da hat David ja zum Beispiel auch das Projekt genannt mit dem christlich-islamischen Religionsunterricht in Graz, das es gegeben hat. Das fand ich auch sehr spannend. Ja, soweit zur heutigen Folge. Anschließend nach der Aufnahme haben David und ich übrigens noch kurz über das Thema Religion und der Umgang mit Minderheiten gesprochen. David hat dabei sehr deutlich gemacht, dass es da auch ziemlich unrühmliche Kapitel gibt in der Geschichte, die bis heute oft nicht ausreichend besprochen und aufgearbeitet wurden. Zum Beispiel der Umgang mit sexuellen Minderheiten oder auch mit Frauen, die ja in der katholischen Kirche zum Beispiel eine eher schlechter gestellte Rolle spielen, sage ich jetzt mal. Und er meinte, dass es bei diesem Thema Umgang mit Minderheiten noch sehr viel mehr thematisiert werden müsste, gerade auch im Religionsunterricht. Das fand ich persönlich einen sehr wichtigen Punkt und auch sehr spannend und wollte ich hier auch noch kurz euch wissen lassen. Ja, soweit zur heutigen Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte abonniert meinen Podcast auf Spotify, YouTube oder eurer Lieblingsplattform. Ihr könnt auf didaktik-dialog.com auch meinen Newsletter abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Außerdem freue ich mich, wenn ihr eine Rezension oder einen Kommentar da lasst. Das hilft auch anderen Leuten, meinen Podcast zu finden. In 2 Wochen geht's dann weiter. Da spreche ich mit Evita Lerchenberger von der Universität Graz über Mathematikdidaktik. Und Mathe lässt ja auch niemanden kalt, würde ich mal sagen. Insofern freue ich mich, wenn du in 2 Wochen wieder reinhörst. Inzwischen alles Gute und ja. Tschüss.